Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Ab dem Wintersemester gibt es mehr BAföG, aber reicht die Erhöhung? Ein Thema bei uns. Außerdem schauen wir uns eine Studie an, die zeigt, welche Anreize wahre Homeoffice-Fans brauchen, um wieder gerne zurück ins Büro zu kommen. Am Mikrofon ist Regina Brinkmann. Hallo. Wenn die Bundesregierung Reformen und Gesetze auf den Weg bringt, dann bekommen die manchmal ziemlich sperrige Namen, wie zum Beispiel das 27. BAföG-Änderungsgesetz. Das stand heute Vormittag auf der Tagesordnung im Kabinett. Damit solle das BAföG attraktiver, moderner und flexibler werden, twitterte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, bevor sie heute Morgen in die Sitzung ging. Die ist inzwischen vorbei und die Ministerin hat sich eben dazu geäußert. Mein Kollege Jürgen König hat in Berlin zugehört. Was hat die Ministerin denn gesagt?
Na, sie hat unter anderem das gesagt, was bei solchen Gelegenheiten gerne gesagt wird, dass nämlich ein Grundstein gelegt worden sei. In diesem Fall dafür, dass das BAföG wieder mehr echte Bildungsteilhabe ermögliche. Das war der Kern der Botschaft und das war auch und ist auch das Ziel dieser überfälligen Reform.
Wir haben ja schon mehrfach hier auch an dieser Stelle über die Reform oder die Pläne berichtet. Ja, was sieht denn diese Reform jetzt genau vor?
Es ist das auch heute beschlossen worden, was geplant worden war oder was der Entwurf vorsah, nämlich, dass die Elternfreibeträge um 20% erhöht werden. Die Bedarfssätze werden um 5% steigen. Mit Kinderbetreuungszuschlag und Wohnzuschlag steigt dann die höchstmögliche Fördersumme von jetzt 861 Euro auf dann 931 Euro. Die BAföG-Altersgrenze wird angehoben von 30 bzw. 35 Jahren. Bei Beginn eines Masterstudiums wird sie generell auf 45 Jahre angehoben. Die Möglichkeit des Restschulderlasses, wie es heißt, nach 20 Jahren soll auf alle Darlehensnehmer ausgeweitet werden und die digitale Antragstellung soll erleichtert werden, beziehungsweise das BAföG-Schriftformerfordernis, wie das im Amtsdeutsch heißt, das wird abgeschafft.
Ja, schon diese BAföG-Erhöhung für das kommende Semester war ja lange überfällig, wurde auch schon in der Großen Koalitionszeit kritisiert. Nun haben wir durch die Inflation und auch durch den Krieg in der Ukraine steigende Preise für Lebensmittel und Energie. Die Erhöhung verpufft also gewissermaßen. Wie geht die Bundesbildungsministerin denn damit um?
Naja, sie verweist darauf, dass die BAföG-Reform ja mit dem jetzigen Schritt nicht abgeschlossen ist. Das wurde auch von Anfang an gesagt. Die Rede war immer von einer, Zitat, strukturellen BAföG-Reform. Es wird also weitere Schritte geben, zum Beispiel die elternunabhängige Komponente zur Kindergrundsicherung. Es soll die Förderhöchstdauer angehoben werden. Es soll der Darlehensanteil beim BAföG abgesenkt werden. Und es könnte auch konkrete Maßnahmen geben. Ich meine, den Heizkostenzuschuss zum Beispiel für BAföG oder AFBG-geförderte Auszubildende und Studierende, den hat das Kabinett ja Anfang Februar schon beschlossen. Wer weiß, vielleicht könnten mit Blick auf die Entwicklung des Krieges gegen die Ukraine und seine Folgen weitere Erleichterungen, also in Form von Zuschüssen, folgen.
Und welche Reaktionen gibt es?
Beim Deutschen Studentenwerk gibt es zunächst Lob für die höheren Elternfreibeträge um 20% Erhöhung. Das sei wirklich gut. Und auch dafür, dass die Altersgrenze auf 45 Jahre angehoben wird. Das beides seien, wie es hieß, wichtige große Schritte. Kritisiert wird, dass die BAföG-Bedarfssätze um nur 5% erhöht werden. Sie haben das Stichwort Inflation, Frau Brinkmann, ja eben schon genannt. Sie liegt derzeit bei über 7%. Hier sagt das Studentenwerk, die BAföG-Bedarfssätze müssten um mindestens 10% erhöht werden, damit dann wirklich zum Leben noch etwas übrig bleibt. Ob diese Forderung, die ja kein Zuschuss ist, sondern aufs Grundsätzliche zielt, ob die so bald erfüllt wird, das, glaube ich, ist dann doch eher unwahrscheinlich.
Das BAföG wird ab dem kommenden Wintersemester steigen. Warum die Freude über diesen längst überfälligen Anstieg trotzdem teilweise verhalten ist, darüber hat uns Jürgen König aus unserem Hauptstadtstudio berichtet. Vielen Dank nach Berlin. Die Schulen und Berufsschulen in Deutschland haben inzwischen mehr als 40.000 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine aufgenommen. Das zeigen die aktuellen Zahlen der Kultusministerkonferenz. Mit über 8.400 Anmeldungen liegt Bayern an der Spitze. Damit die bayerischen Schulen das gut stemmen können, wird also jede pädagogische Kraft benötigt. Doch die Voraussetzungen dafür sind nicht die besten. Denn viele, die schon in Corona-Zeiten Unterstützung geleistet haben und es auch weiterhin tun, kämpfen noch heute mit der bayerischen Bürokratie und einem unübersichtlichen Bezahlungsmodell. Susanne Lettenbauer ist den Beschwerden nachgegangen.
Eigentlich arbeitet Marion als Autorin und Moderatorin. Irgendwann hatte sie mal Grundschullehramt studiert, entschied sich aber für einen anderen Beruf. Trotzdem hatte sie im vergangenen Frühjahr nicht lange gezögert, als das Schulamt ihres Ortes in Nordschwaben Aushilfskräfte für die 300 Kinder einer Grundschule suchte.
Das war ja überwiegend der Einsatz in der Notbetreuung. Und ein paar Monate später gab es dann die Möglichkeit, in dem Projekt oder in der aufgesetzten Geschichte Brücken bauen, auch die Stundenzahl aufzustocken.
Sie meldete sich an, half bei der Notbetreuung, bewarb sich auch als Unterstützungskraft für die vom Freistaat angebotene Sommerschule. Beschäftigungszeitraum dort eine Woche.
Was schon ein bisschen erstaunlich ist, man musste halt jedes Mal aufs Neue für die jeweiligen Stunden, die man aufgestockt hat oder für die Sommerschule, die neuen Verträge und alles Mögliche unterschreiben, was an sich nicht das Problem wäre. Aber es ist für einen selber in der Nachvollziehung schon ein bisschen kompliziert zu gucken, ob dann auch immer das Geld passend zu den jeweiligen Aktivitäten und Stunden auch gekommen ist.
Ob tatsächlich alle Gelder mittlerweile überwiesen wurden, kann sie nicht sagen. Zu unübersichtlich die Abrechnungen. Selbst bei Kurzzeitverträgen von einer Woche müssten die Aushilfskräfte seitenlange Verträge unterschreiben, bestätigt Jutta Beer, Kreisvorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes im Fränkischen Hof. Sie berät Schulleitungen und Lehrkräfte bei der Rekrutierung, Abrechnung und Einstellung. In Oberfranken geht es um 1.400 Verträge.
Ich habe jetzt von einer Kollegin gestern erfahren, dass ihre Tochter, die auch im Brückenbauen eingestellt war oder immer noch arbeitet über dieses Programm, dass sie gestern ihren Vertrag bekommen hat.
Und erst mit dem Vertrag fließt auch das Geld. Das sei in Ordnung, sagt Beer. Aber der Start des Projektes war am 12. Mai 2021. Richtig los ging es im Juli und mit den Sommerferien. Seither werden Unterstützungskräfte wie Lehramtsstudierende, Oberstufenschüler und Schülerinnen, pensionierte Lehrkräfte und andere geeignete Personen für die Schulen gesucht. Die meisten der Aushilfskräfte würden heute noch auf ihre Verträge und das Gehalt warten, so Beer.
Ich würde eher so sehen, dass es die Einzelfälle sind, die ihren Vertrag schnell bekommen haben. Aus meiner Sicht war es auch so, dass zunächst nicht ganz klar war, was die Leute denn eigentlich verdienen. Also die wissen das auch teilweise bis heute nicht.
Dass die meisten trotzdem weiter an den Schulen aushelfen, sei ein Glück, betont die BLV-Vertreterin aus Franken. Die Schulleitungen selbst können an der Situation kaum etwas ändern.
Die Schulleitung an sich kann niemanden einstellen. Und ich hatte gerade ein Vorstellungsgespräch mit jemandem, der wird als Fachkraft für die Grundschulbetreuung ausgebildet derzeit. Das würde aber dann alles über die Regierung laufen, ähnlich dem Modell der Drittkräfte.
Und das dauert. Hendrik Schödel, Bezirksvorsitzender des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes in Oberfranken, hat den Überblick über ganz Bayern. Es sei überall ähnlich.
Das Problem ist natürlich, dass das sehr kurzfristige Verträge sind. Also ich schließe den Vertrag, es kommt jemand in die Schulleitung, ich werde mich mit dem relativ schnell einig. Die Person kriegt dann zig Dateien, ich glaube 27 Seiten sind es insgesamt, die sie ausfüllen muss.
Vieles davon ist sinnvoll, doch für Kurzzeitverträge könnten die bürokratisch aufgeblähten Formulare entrümpelt werden, ebenso wie das umständliche bürokratische Prozedere. Doch selbst wenn die Unterstützungskräfte für die Schulen in den kommenden Wochen endlich ihr Geld bekämen.
Also es geht ja jetzt schon weiter mit den ukrainischen Willkommenskräften. Ja, das ist ja die nächste Geschichte, die jetzt anläuft, ja, wo ich heute gelesen habe, dass 300 bayernweit da schon in Frage kommen. Da geht es ja jetzt genauso weiter. Die müssen genauso bearbeitet werden.
Das Bayerische Kultusministerium sieht die Situation nicht so dramatisch und keinen Handlungsbedarf. Man könne nicht bestätigen, dass ein Großteil der Helfer bis heute auf eine Entlohnung warte. Insbesondere in den Fällen der Weiterbeschäftigung, beispielsweise von pensionierten Lehrkräften, seien die auszufüllenden und einzureichenden Formulare deutlich reduziert worden, heißt es in einer Stellungnahme gegenüber dem Deutschlandfunk. Grundsätzlich veränderte Verfahren oder eine drastische Bürokratieentrümpelung sind nicht geplant.
Seit über 2 Wochen haben wir keine Homeoffice-Pflicht mehr in Deutschland und viele Unternehmen stehen jetzt vor der Herausforderung, ihre Mitarbeitenden zurück in den Betrieb zu holen. Während die einen sich über die Lockerung freuen, würden nämlich auch andere gern im Homeoffice bleiben. Was müssen also Chefinnen und Chefs tun, um auch für Homeoffice-Fans die Arbeit vor Ort im Betrieb wieder attraktiver zu machen, so dass sie eben gern zurückkommen? Das hat das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation untersucht. Schon 2020, mit Beginn der Pandemie, hatte Studienautorin Milena Bockstahler Beschäftigte zu ihrer Arbeitssituation im Homeoffice befragt. Und ich wollte von ihr wissen, was sich zwischen diesen 2 Studien verändert hat und ob sich die meisten dann doch mehr für das Homeoffice aussprechen.
Ja, kann man gewissermaßen so sagen. Man merkt auf jeden Fall, dass sich die Personen mehr eingegroovt haben, sage ich mal. Also dass in der ersten Homeoffice-Umfrage hat sich noch gezeigt, dass viele noch nicht so gut zurechtkommen. Es haben sich jetzt inzwischen auch so 2 Lager entwickelt, sage ich mal. Also die, die sehr, sehr gut im Homeoffice arbeiten können und zum anderen auch die, die nicht so gut im Homeoffice arbeiten können und die Arbeit im Büro präferieren.
Kann man das mal so in Zahlen ausdrücken? Also wie groß sind die Lager und wie viel Grauzone gibt es noch dazwischen, frage ich mal.
Die sich im Büro produktiver fühlen, die machen 30% aus, also von 1700 Befragten. Und von denen, die sich zu Hause produktiver fühlen, das macht 44% aus. Damit haben wir 26%, die sich nicht so ganz entscheiden können, wo sie sich produktiver fühlen.
Wie produktiv sind denn Beschäftigte im Homeoffice? Welche Unterschiede gibt es zur Arbeit im klassischen Büro?
Das ist jetzt schwieriger zu beantworten, weil wir natürlich keine objektiven Messungen zur Produktivität anstellen konnten. Das sind also die subjektiven Bewertungen oder Einschätzungen der Befragten, wie produktiv sie sich gefühlt haben. Wir können aber über die Erfolgsfaktoren gehen, also Erfolgsfaktoren wie zum Beispiel Kreativität oder Performance oder auch Informationsfluss, und können da sehen, dass diese Erfolgsfaktoren keine Verringerung im Homeoffice, ja, dass es da keine Verringerung gibt dieser Erfolgsfaktoren.
Wenn man für die Arbeit nicht mehr die eigenen 4 Wände verlässt, dann ist die Gefahr ja groß, dass die Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben verschwimmen. Wie gut kriegen Beschäftigte im Homeoffice inzwischen diese Balance hin?
Das kommt auch ein bisschen drauf an, welchem Lager man zugehörig ist. Also die Personen, die sehr gerne im Homeoffice arbeiten, sich dort auch produktiv fühlen, die sagen auch eher, dass sie das Berufs- und Privatleben gut miteinander vereinbaren können im Homeoffice. Die Personen, die sich aber im Homeoffice nicht so ganz wohlfühlen und lieber im Büro arbeiten, denen fällt es auch schwerer, das Berufs- und Privatleben zu vereinbaren beziehungsweise eben auch voneinander zu trennen.
Wie sehr hängen denn die Befragten inzwischen am Homeoffice?
Ich würde sagen, sehr stark. Wenn man sich die Entwicklungen anschaut, wie viel vor Corona im Homeoffice gearbeitet haben, das waren damals nur 1,5 Tage durchschnittlich auf einem Arbeitsmonat gesehen. Und inzwischen sind 7 Tage Homeoffice bei einem durchschnittlichen Arbeitsmonat von 20 Arbeitstagen. Da sieht man natürlich schon eine enorme Veränderung.
Das heißt, Unternehmen müssen ganz schön viel Überzeugungsarbeit leisten, wenn sie diese Mitarbeiter motiviert zurück ins Büro holen wollen?
Überzeugungsarbeit würde ich es gar nicht nennen, sondern eher die Möglichkeit zu geben, im Büro so gut ausgestattet zu sein, dass ich dort meine Arbeit optimal ausüben kann. Also alle Vorzüge, die ich im Homeoffice habe, sollten mindestens auch im Büro, wenn nicht sogar noch mehr Vorzüge vorhanden sein. Also sprich, dass ich die Möglichkeit habe, mich zurückzuziehen, wenn ich konzentriert arbeiten muss, dass ich meine Ruhe habe, dass ich nicht gestört werde und nicht ständig aus dem Flow gerissen werde. Das sind alles Dinge, die berücksichtigt werden müssen und im Büro vorhanden sein müssen, damit die Mitarbeitenden gerne zurückkehren.
Müssten da einige Unternehmen vielleicht auch umbauen, weil es gibt ja sehr viele Großraumbüros, in denen ja auch oft über Lärmbelästigung geklagt wird?
Es kommt drauf an, also wenn man Büroflächen hat, wo überhaupt gar keine Wände eingezogen sind, wo alles offen ist und über 20 Personen in einem Raum sitzen, macht es durchaus Sinn, darüber nachzudenken, feingliedrigere Bürokonzepte zu etablieren oder einzurichten. Also wir empfehlen vielen unserer Unternehmen das Multispace-Büro. Das ist eine Mischung aus offenen und geschlossenen Büroformen. Also man hat zum einen die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, aber man hat auch die Möglichkeit, mit Personen zusammenzukommen und zusammenzuarbeiten, was auch ein wesentlicher Faktor ist oder ein Grund ist, um überhaupt ins Büro zu kommen, mit den Kolleginnen zusammenkommen und zu kollaborieren. Und dann auf der anderen Seite haben wir auch festgestellt, dass es weitere Anreize gibt für eine Rückkehr ins Büro. Also zum Beispiel eine gute Anbindung oder auch eine gute Verpflegung sind die größten Anreize für eine Rückkehr ins Büro. Hier kann man auf jeden Fall auch noch unterstützend wirken, dass das Essensangebot vielfältig ist, die Mitarbeitenden gerne wieder zurück ins Büro kommen.
Ja, ganz schön wichtig, die Kantine. Soweit Milena Bockstahler. Sie hat beim Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation untersucht, wie sich Beschäftigte inzwischen mit dem Homeoffice arrangiert haben und was sie sich für eine Rückkehr ins Büro wünschen. Für die einen ist es nur Daddelei, aber kein Sport. Für die anderen aber schon. Die Rede ist vom E-Sport. Weltweit schauen sich über 470 Millionen Menschen inzwischen Turniere an, bei denen Gamerinnen und Gamer antreten. Mit dabei auch Studierende. Die können zum Beispiel ab heute bei den Sommersemesterturnieren mitmachen. Sarah Buric zeigt, wie das Ganze funktioniert und wie es klingt, wenn Spiele zocken zum Sport wird.
Oh, der Phil lebt immer noch. Gentleman Hero rastet komplett aus. Gentleman Hero, der pusht hier um sein Leben und er holt das.
Das ist Max Schäfer, ein Sportkommentator oder Caster, wie man im E-Sport sagt.
Ich bin komplett fertig mit den Nerven.
Hier kommentiert er gerade das Finale des Fantasy-Spiels League of Legends, das auf der Turnierplattform Amazon University Esports Germany, kurz AUE Germany, stattfindet. Teams aus rund 160 deutschsprachigen Universitäten und Fachhochschulen spielen pro Saison auf dieser Plattform mit verschiedenen Games professionell gegeneinander. Wenn Max Schäfer mal nicht castet, lässt er es mit seinem zweiten Job etwas ruhiger angehen. Er ist bei AOE Germany auch Ambassador Manager, also die Schnittstelle zwischen den E-Sport-Teams und der Turnierplattform. Er erklärt das Ziel der Plattform so.
Alles in allem ist unser Ziel, dass wir so ein Gesamtpaket anbieten, dass die Leute auf der einen Seite in ihrer Freizeit entertaint, auf der anderen Seite aber eben Leuten, die wirklich mit einer gewissen Ernsthaftigkeit drangehen, auch die Möglichkeit gibt zu beweisen, wie hoch der Skill-Level in Deutschland und im deutschen University Esports sein kann.
Der Skill-Level zeigt sich beispielsweise im Spiel League of Legends, eins der bekanntesten Esports-Titel. Hier spielen zwei Teams A5-Spieler auf einer Karte gegeneinander, die jeweils ihre Hauptbasis verteidigen müssen. Jeder steuert eine Spielfigur und versucht ständig, in die Basis des anderen Teams zu gelangen, um sie zu zerstören. Gotcha. Hier brauchen die Spieler vor allem taktisches Geschick, sie müssen schnell reagieren und sich mit ihren Teamkollegen gut absprechen.
Also da müssen wir nicht drüber reden, wer hier den Schaden im Haus hat.
Amazon University Esports startete vor 2 Jahren in Europa, zunächst in Großbritannien, Italien und Spanien. Seit November letzten Jahres gibt es nun auch die deutsche Ausgabe der Plattform als Amazon University Esports Germany. Der Versandhändler Amazon mischt schon länger im boomenden Games- und E-Sports-Bereich mit, hat vor 8 Jahren die Streaming-Plattform Twitch gekauft, die viele Gamer und E-Sport-Profis nutzen, und entwickelt mittlerweile sogar selber Spiele. AOE Germany, so Ambassador-Manager Max Schäfer, sei für Studierende eine Chance, sich auch international beweisen zu können. Wenn Teams aus den Gruppenphasen, Halbfinal und Finals als Gewinner hervorgehen, dürfen sie auch bei den University Esports Masters mitmachen, also den europäischen Uniturnieren.
Martin und Phil, der ist so klatsch in diesem Moment.
Dies ist noch ein League of Legends-Turnier mit aufgewühlten Castern. Diesmal nicht vom Online-Versandriesen gesponsert. Es ist das Finalspiel der deutschen Uniliga, das Anfang März in Köln stattfand. Erstmals seit Beginn von Corona wieder mit Live-Publikum.
Aachen hat richtig geile Playoffs gespielt.
Gegründet wurde die deutsche Uniliga bereits 2015 von 3 Studierenden, die neben ihrem Lehramt, Jura- und Wirtschaftsstudium vom E-Sport begeistert waren und auch ihre Kommilitonen inspirieren wollten. Jetzt spielen hier pro Saison Saison Teams aus 180 Hochschulen mit. Die Turnierreihen der im November angelaufenen AUE Germany sollen keine Konkurrenzveranstaltungen sein, meint Max Schäfer. Denn
es gibt bereits ein deutsches Ligasystem.
Wie im Fußball gibt es in der Uniliga Meisterschaften, professionelle Spielanalysen und vor allem die Erstligisten werden von einem mehrköpfigen Trainerstab angeleitet. Alexander Albrecht, der Managing Director der Uniliga, erläutert den Unterschied zur Turnierplattform.
Er hat natürlich recht, wenn er sagt, dass wir die deutsche Liga sind für die Universitätsteams und die Amazon University vor allen Dingen ein Sprungbrett ist, um an einem europäischen Wettbewerb teilzunehmen.
Also die Uniliga ist quasi die deutsche Bundesliga und Amazon University Esports Germany verschafft deutschsprachigen Teams einen Sprung in die europäische Champions League. In die Quere komme man sich nicht. Stattdessen seien beide gute Anlaufstellen, um eine Karriere als Computer- oder Videospielprofi zu beginnen. Und mit schnellen Fingern an der Tastatur oder dem Gamepad vielleicht in die besten E-Sport-Teams aufgenommen zu werden. Victory!
Death of a Ladies' Man, Der Waldmacher, Loving Highsmith. Drei Filme, die gleich besprochen werden in Corso, Kunst und Pop. Am Mikrofon dieser Sendung war Regina Brinkmann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.